Hallo und herzlich willkommen zu der 65. Folge unseres Formats Europa erklärt in unserem Podcast Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Mein Name ist Amelie, neben mir sitzt meine Kollegin Nele.
Hallo.
Und heute beschäftigen wir uns mit einem wohl der zentralsten Probleme unserer heutigen Zeit, und zwar der Klimawandel. Letztes Jahr, also 2024, war auch das heißeste Jahr seit 1850. Das ist schon ganz schön...
Das ist schon heftig, ja.
Und somit lag die globale Durchschnittstemperatur 1,6 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Dies hat beachtliche Nebenwirkungen für Flora und Fauna und unser zukünftiges Leben. Grund genug also, einmal den grünen Initiativen und Umweltmaßnahmen der EU auf den Grund zu gehen in unserer heutigen Folge. Und in diesem Podcast werfen wir dadurch jetzt einen Blick auf die grünsten Ideen und Projekte, die so in Brüssel entstehen bzw. entstanden sind, und zeigen, wie die EU mit konkreten Maßnahmen, Gesetzen und innovativen Konzepten für ein umweltbewussteres Europa sorgt. Also vom Green Deal bis hin zur nachhaltiger Wirtschaft. Die EU hat da relativ große Pläne, aber natürlich auch viele Herausforderungen zu meistern.
Beginnen wir aber erstmal mit einer kurzen Einführung, um erstmal so ein bisschen einen seichten Einstieg und groben Überblick zum Thema zu bekommen. Die erste umweltrechtliche Regelung stammt aus dem Jahr 1987, und das war die sogenannte Einheitliche Europäische Akte, und die hatte drei Ziele. Zum einen den Schutz der Umwelt, den Schutz menschlicher Gesundheit und den Schutz natürlicher Ressourcen. Ein weiterer Vertrag, der auch sich mit nachhaltiger Entwicklung beschäftigt hat und das Ganze so versucht hat, ein bisschen rechtlich festzuhalten, war der Vertrag von Maastricht aus dem Jahr 1992. Und auch der Vertrag von Amsterdam von 1997 hatte das Thema Nachhaltigkeit als vorrangiges Ziel. Das heißt, dass Umweltschutz Gegenstand von Gemeinschaftsbereichen innerhalb der Europäischen Union geworden ist, wie Landwirtschaft, aber auch eben dem Binnenmarkt. Und der Vertrag von Amsterdam hat dabei eben auch festgelegt, dass Umwelt- und Naturschutz einfach auch eine wichtige Priorität in der Europäischen Union geworden ist. Diese Weiterentwicklungen, wie man schon sehen kann, stärkten die Rolle der Europäischen Union als wichtiger Akteur im Umweltbereich global gesehen, die mit den grundlegenden Initiativen wie eben dem Europäischen Grünen Deal und auch dem Europäischen Klimagesetz mittlerweile weltweit oftmals so als Vorreiter angesehen wird. Das große Ziel der Europäischen Union ist es, einfach ein hohes Umweltschutzniveau aufzubauen, Nachhaltigkeit zu fördern, den Gesundheitsschutz der Menschen natürlich dahingehend auch zu stärken und den Klimawandel, soweit es eben noch möglich ist, zu bekämpfen.
Ja, die EU hat da natürlich verschiedene Prinzipien, die sie da umsetzen möchten oder umgesetzt werden. Die wollen wir euch auch einmal vorstellen. Wir haben zum einen das Vorbeugeprinzip, also die Vermeidung von Umweltschäden durch präventive Maßnahmen. Es gibt ebenso das Vorsorgeprinzip, die umweltgefährdende Aktivitäten langfristig vermeiden möchten. Wir haben auch das Verursacherprinzip, also falls Schäden eingetreten sind, sind die Verursacher verpflichtet, geeignete Maßnahmen zur Behebung der Schäden zu ergreifen und die Kosten dann halt auch zu tragen. Und zu guter Letzt das Ursprungsprinzip, also falls bereits Umweltschäden eingetreten sind, sind die Verursacher verpflichtet, dort geeignete Maßnahmen zur Behebung der Schäden zu ergreifen, wo sie denn halt entstanden sind. Die Frage ist aber halt auch, wie diese Prinzipien jetzt konkret umgesetzt werden.
Und bei dieser Frage sind wir natürlich automatisch bei dem Programm zur Umsetzung der europäischen Prinzipien oder der Prinzipien der Europäischen Union. Eine der wichtigsten Initiativen, die in den letzten Jahren zutage gekommen ist, ist der Europäische Green Deal von 2019. Den hatte ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Dann natürlich zu erwähnen der Beitrag der Europäischen Union zum Pariser Klimaschutzübereinkommen. Das stand ja in letzter Zeit auch immer wieder seit Trump wieder im Amt ist, auf der Kippe. Genau, dann als weiteres Ziel sozusagen der Europäischen Union, was einfach auch mit Teil der Umsetzung von diesen Prinzipien ist, ist, dass die 27 Mitgliedstaaten beschlossen haben, bis 2050 klimaneutral zu werden, also den sogenannten grünen Wandel durchzuführen. Das geht mit diesem Green Deal auch ein bisschen einher und dabei natürlich auch Wirtschaft und Gesellschaft einfach neu auszurichten und eben auf Klimaneutralität zu lenken. Aber was bedeuten diese Ziele denn konkret?
Ja, zum einen wird angestrebt, dass wir eine saubere Industrie haben, also nachhaltiger und energieeffizienter, dann Kreislaufwirtschaft, also ein neues Wirtschaftsmodell, dass wir Produkte wiederverwenden oder recyceln. Ein wichtiger Punkt ist auch die nachhaltigere Landwirtschaft, also dass die ökologische Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen damit einbezogen wird. Sprich, bis 2030 will man 25% der Flächen nutzen, bisher sind es aber nur 15%. Ein weiterer Punkt ist die Klimagerechtigkeit, also dass der grüne Wandel fair und inklusiv wird. und wir nachhaltige Lebensmittelproduktion haben, mehr Umstellung auf erneuerbare Energien. Das sind da zum Beispiel so Ziele, die erreicht werden sollen. Ja, aber warum brauchen wir denn überhaupt den Green Deal?
Ja, warum brauchen wir den eigentlich, ist eine gute Frage und auch eine sehr, sehr komplexe Frage. Also grundlegend kann man natürlich sagen, dass jegliche Art von menschlichen Aktivitäten auf dieser Erde, auf diesem Planeten dazu führen, dass die globale Durchschnittstemperatur ansteigt. Und das hat natürlich Folgen für das gesamte Leben, nicht nur für die Menschen, auch für den Planeten an sich, für die Natur. Ja, dieser Anstieg der Durchschnittstemperatur, um das mal in Zahlen nochmal kurz zu belegen, bedeutete im Zeitraum von 2013 bis 2022 einen Anstieg um 1,22 Grad. Also das klingt erstmal immer gar nicht so viel, aber da sind sich Wissenschaft und Forschung auch einig, dass immense Folgen und Schäden einfach für das Leben auf der Erde hat. 80% der Lebensräume sind in einem ganz, ganz schlechten Zustand. Also wenn man da beispielsweise an die großen Korallenriffe denkt vor Australien oder im Indischen Ozean, also das sind ja auch so krasse CO2-Speicher. Und wenn die sozusagen flöten gehen, setzen die das ja auch wieder frei, ähnlich wie bei Mooren. Das heißt, wenn Moore trockengelegt werden, hat man eben auch Freilegung von CO2. Und eben durch diese angestiegene globale Durchschnittstemperatur sind eben genau solche Biotope immer wieder mehr gefährdet. Genau, das bedeutet im Endeffekt, dass der Verbrauch der Menschheit, der sehr, sehr hoch ist, eigentlich 3 Planeten bräuchte, um diesem Verbrauch der Menschheit gerecht zu werden. Also um konkret zu sein, es bräuchte 3 Planeten bis 2050, wenn wir jetzt nicht sozusagen als Menschheit anfangen, ein bisschen weniger Ressourcen und so weiter zu nutzen, wie wir es eben heute tun.
Zum Beispiel gibt es auch das Fit for 55-Paket, welches darauf abzielt, dass die EU-Rechtsvorschriften mit den Zielen für bis zu 2030 halt auch in Einklang bringt oder diese Ziele halt in Einklang gebracht werden. Um jetzt mal so einen besseren Überblick darüber zu kriegen oder über die Ziele, haben wir mal so einen Zwischenschritt. Also beispielsweise sollen die Treibhausgasemissionen um 55% gegenüber dem Stand von 1990 sinken.
Also wie wir eben schon gehört haben, gibt es eben diesen Green Deal und das Fit for 55-Paket sozusagen als Teil davon. Wir gehen da jetzt nicht nochmal im Detail so krass drauf ein, weil da gibt es auf unserem Spotify-Account tatsächlich auch schon detailliertere Folgen zu, wo wir auch wirklich ein bisschen mal mehr auseinandernehmen, was jetzt die expliziten Ziele und Maßnahmen sind bei diesen zwei Paketen und wie die sich halt auch im Endeffekt ein bisschen unterscheiden. Guckt da gern auch nochmal vorbei. Deshalb stellen wir jetzt eher mal die Frage, was gibt's denn noch für andere Umweltinitiativen in der Europäischen Union?
Zum Beispiel haben wir das Projekt Zero Waste Europe. Dieses vertritt die Idee einer abfallfreien Gesellschaft und ist europaweit mit Privatpersonen, nationalen, aber auch lokalen PartnerInnen und Organisationen vernetzt. Und diese Initiative hilft dabei, das Ziel der Kreislaufwirtschaft im Green Deal auch umzusetzen, beziehungsweise dass es umgesetzt wird. Und in Brüssel arbeitet ein Kernteam auf politischer Ebene und hat einen Einfluss zugunsten einer echten Kreislaufwirtschaft, also dass sie das so ausüben können.
Also grundlegend ist diese Idee von Zero Waste und einer abfallfreien Gesellschaft immer populärer geworden und eben durch dieses Projekt auch auf der politischen Ebene innerhalb der Europäischen Union angelangt. Immer mehr Städte und Gemeinden in Europa treten die Reise hin zu einer nachhaltigen Zero Waste City an, wie sich das dann sozusagen nennen würde, und treffen hierfür eben auch erforderliche Maßnahmen. Als Beispiel in Deutschland und auch gar nicht so weit weg von hier ist Kiel. Kiel ist unter anderem eine zertifizierte Zero Waste City. Vielen stellen es sich vielleicht relativ anstrengend vor, wenn man so an diesen ganzen Zero-Waste-Lifestyle denkt. Also ich kriege das auch so auf Social Media öfter mal reingespült, wenn dann so dieses Ganze auch sehr minimalistische und man denkt irgendwie automatisch erstmal an Verzicht. Aber das ist gar nicht unbedingt immer der Fall. Also da gibt es das sogenannte 5R-Prinzip von Bay Johnson und demzufolge soll das Ganze relativ einfach sein. Und hier ist vor allem die Reihenfolge dieser 5Rs sehr, sehr wichtig. Also am Anfang steht erstmal Refuse. Das bedeutet, dass man grundlegend das ablehnt, was man im Leben, im Alltag nicht unbedingt benötigt. Da denke ich auch hier, wie heißt die nochmal? Marie Kondo? Gab es doch mal so einen Riesenhype, die gesagt hat, sortier aus, was dich nicht glücklich macht oder so.
Ja.
Ja, also wie gesagt, Refuse, ablehnen, was man nicht benötigt. Danach kommt Reduce, also zu Deutsch reduzieren, was man halt verbraucht im Alltag, das so ein bisschen runterzuschrauben. Dann Reuse, also fast alle materiellen Konsumgüter kann man wiederverwenden. Das bedeutet, Secondhand ist hier natürlich ein Stichwort. Stichwort oder eben Recycling. Upcycling ist ja auch immer wieder, ja, ein Stück weit auch so ein Trend, den man immer wieder mitbekommt. Ja, Recycle ist sozusagen auch der nächste Schritt. Also kann das Produkt am Ende, wenn es mit seiner Nutzung abgeschlossen ist, wieder recycelt werden und wieder in diese Kreislaufwirtschaft gebracht werden. Und das letzte R ist dann Rot, also ja, rotten, verrotten, kompostieren. Also der Rest, was dann überbleibt, soll kompostiert werden. Ja.
Aber da hört man ja auch schon öfter mal von. Also viele nehmen sich ja vor, okay, ein Jahr, na gut, vielleicht ein Jahr ist ein bisschen drastisch, aber viele nehmen sich vor, vielleicht einen Monat mal keine neuen Klamotten zu kaufen, oder Sachen, die sie ein Jahr nicht angezogen haben, dann auch wegzugeben und da vielleicht ein bisschen Platz zu machen. Es gibt doch auch die Supermärkte, die keine Verpackung haben.
Ja, ne, so, ja, ich weiß nicht.
Da gehst du dann mit deinen Glasboxen und
Tupperware hin. Ja. Ja, was ich da an der Stelle einfach nur gerne einwerfen würde in diese Diskussion ja auch ein Stück weit, ist, dass es ja auch immer die Frage ist, okay, kann jetzt sozusagen all diese Verantwortung, was den Klimawandel angeht, nur auf den Endverbraucher, auf uns jetzt als Privatperson abgeschoben werden, indem wir jetzt sagen, okay, wir recyceln und machen und tun, was natürlich total wichtig ist, oder achten mehr auf unsere Ernährung, dass die klimafreundlicher ist, was auch immer. Aber im Großen und Ganzen kann man das eben meiner Meinung nach nicht nur auf die, ja, die Einzelpersonen, auf die Bürger und Bürgerinnen abschieben, sondern das ist eben eine politische Agenda, die da auch eingeführt werden muss oder erfüllt werden muss, zumal es eben vor allem große Industriekonzerne sind, die eben die meisten CO2-Ausstöße haben und eben jetzt nicht du und ich als Privatperson. Natürlich kann man darauf achten und diese 5 R's sind da bestimmt auch sinnvoll. Zumal gibt es ja auch sehr, sehr viele Studien, die da auch nochmal zeigen, dass vor allem Menschen mit sehr, sehr hohem Budget, nenne ich es jetzt mal, also eigentlich so das reichste Prozent der Erde, die größten CO2-Ausstöße haben und eben nicht die Leute, die sich eben vielleicht nicht leisten können, zu diesen Unverpackt-Läden zu gehen, weil die auch dementsprechend immer ein bisschen teurer sind. Das würde ich nur an der Stelle einmal kurz ja, reinwerfen zu dieser Diskussion.
Ja, ganz nach dem Motto, wer hat, der kann.
Wer hat, aber der kann, ist nicht das so, ne?
Richtige
aber,
Motto
ja,
eigentlich.
Wenn ich halt 5 Privatjachten habe und irgendwie fette Autos und so, dann, naja, oder leerstehende Immobilien, die gar nicht genutzt werden, aber gut. Genau, also das ist ja einmal so eine Herausforderung, die Frage, ne, auf welcher Ebene muss das geregelt werden? Und da steht natürlich auch die Europäische Union als politischer Akteur mit ihren Umweltinitiativen vor großen Herausforderungen. Ein großer Punkt ist natürlich Finanzierung und Ressourcen, also wie können diese grünen Initiativen wie eben der Green Deal und sowas umgesetzt werden und wie kann es eine Wirtschaft effektiv auf erneuerbare Energien zum Beispiel umgestellt werden. Dann ist natürlich auch die Frage nach schwierigen Umweltstandards auf globaler Ebene ja so ein bisschen ein Problem. Also wie setzt man das überhaupt wirksam durch? Also Schwellenländer wie zum Beispiel China, obwohl China vielleicht gar nicht mehr so wirklich als Schwellenland zählt, das ist nochmal eine andere Diskussion. Aber eben solche Länder stehen meistens nicht immer hinter Klimaschutzmaßnahmen oder eben die USA, die ja auch aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten sind und einen hohen CO2-Ausstoß einfach haben. Die Folge daraus, was oft so als Kette erklärt wird, dass Unternehmen dann eben in andere Länder abwandern, weil dort eben diese Umweltstandards nicht so hoch sind und sie dann eben nicht so ein Einbußen haben. Anderer Punkt ist natürlich die Bürokratie und auch Komplexität der Umweltpolitik. Das sind halt oft generell wie alle Gesetzfindungsprozesse sehr, sehr langwierige Entscheidungsfindungen und da ist es auch total schwierig, Konsens zu finden zwischen den Mitgliedstaaten oder eben auch zwischen den Fraktionen. Also so die, ja, zum Beispiel in der deutschen Parteienlandschaft hat die AfD da natürlich auch ganz, ganz andere Meinungen zu als eben die Politik der Grünen oder der Linken. Und das findet natürlich auf EU-Ebene auch statt und von daher sind das sehr, sehr langsame und langwierige Prozesse der Umsetzung.
Da auch den Spagat zu finden, also zwischen ökologischer Nachhaltigkeit und auch dem wirtschaftlichen Wachstum, das ist natürlich auch eine enorme Herausforderung. Aber wenn wir schon von Herausforderungen sprechen oder enormen Herausforderungen, auch die Extremwetterereignisse infolge des Klimawandels können ebenso eine Herausforderung sein. Und deswegen ist es umso wichtiger, damit jeder halt seinen Teil zur Umwelt beiträgt, dass man vielleicht diese 5 Dinge, die neben des 5R-Prinzips, die es da auch noch gibt, direkt umsetzen kann.
Also die Frage, die sich hier so ein bisschen stellt, wie kann man selbst aktiv werden? Also sind wir hier wieder auf der Ebene von ja, vom Individuum. Das sind natürlich alles nur Angebote, die man machen kann, wenn einem das irgendwie möglich ist oder wie auch immer. Ein Motto, was da häufig genannt wird, ist Qualität vor Quantität. Also die Frage, keine Ahnung, stehst du jetzt vor dem H&M oder anderen Läden und sagst oder fragst dich, dann brauche ich jetzt die neue Kleidung wirklich? Dann andere Ebene ist Recyclingpapier, das eben zu kaufen statt ja, anderem Papier, was energieintensiver in der Herstellung ist und meinetwegen auch gebleicht ist oder so. Dann natürlich, wir hatten es vorhin schon, unverpackt einkaufen, beziehungsweise wenn man jetzt halt zum normalen Supermarkt geht, Mehrwegtaschen verwenden und nicht jedes Mal so ein Plastik Plastikbeutel mitnehmen. Kleidung mit niedriger Temperatur waschen zu Hause. Also meistens reicht es tatsächlich, da 40 Grad Wäsche reinzuwerfen. Ja, und Klimaschutz vielleicht auch einfach zum Thema machen, mit Freunden und Nachbarn darüber ins Gespräch zu kommen, vor allem wenn da vielleicht so eine Sensibilität nicht irgendwie vorhanden ist, das einfach so ein bisschen mehr zum Thema in der näheren Umgebung zu machen. Ja.
Ja, also es zeigt sich, jeder kann so ein bisschen was für den Klimaschutz tun. Ne? Das sind jetzt natürlich nur Vorschläge, das heißt nicht, dass jeder genau das auch einhalten muss. Aber wenn man vielleicht sich das so ein bisschen mehr ins Bewusstsein holt schon mal, ist das ein guter Anfang. Um das vielleicht mal so ein bisschen jetzt auch zum Schluss zu bringen und nochmal zusammenzufassen. Also die EU hat sich große Ziele gesetzt, wenn es um den Umweltschutz geht, vom Europäischen Grünen Deal bis hin zum Zero Waste Europe, von dem wir jetzt auch schon gehört haben. Doch wie wir auch jetzt gehört bzw. gesehen haben, ist der Weg dorthin auch nicht unbedingt einfach. Also es gibt viele Herausforderungen, sei es politische Divergenzen, wirtschaftliche Interessen oder auch die Notwendigkeit, globale Verantwortung zu übernehmen. Es gibt aber auch Hoffnung, weil die Hoffnung stirbt zuletzt, gerade weil die EU ja bereits auch schon bedeutende Fortschritte gemacht hat oder auch versucht, wichtige Impulse zu setzen, um die ja grüne Transformation voranzutreiben.
Ja, also wir sehen, es ist sowohl halt ein hochpolitisches Thema, was die Gesellschaft betrifft, und jeder kann so ein bisschen was für sich persönlich tun, aber es muss sich eben vor allem auf der großen politischen Bühne auch einiges ändern. Das war, ja, würde ich mal sagen, unser kurzer, grober Überblick über die grünen Initiativen und die Umweltpolitik der Europäischen Union. Hier an der Stelle nochmal der Reminder, es gibt schon bereits ein, zwei Folgen zu dem Thema, wo ihr euch nochmal ein bisschen intensiver mit auseinandersetzen könnt, und wir hoffen, dass ihr jetzt über dieses Thema ein bisschen was Neues mitnehmen konntet und freuen uns dann auch, euch bei der nächsten Episode wieder am Hörer zu haben, sozusagen.
Ich weiß schon, worum es in der nächsten Episode geht, und ich freue mich sehr.
Aber die wird ein bisschen gequizt, als kleiner Spoiler schon mal. Juhu. Mal gucken. Ja, abonniert gerne den Podcast, teilt ihn mit euren Freunden, eurer Familie. In den Shownotes sind wieder, wie immer, unsere ganzen Social-Media-Links, und ja, dann wünschen wir euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.